ist BTO, Beyond CLVS 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Der Krieg in der Ukraine dauert an und unabhängig davon, ob er nun rasch, wie zu hoffen ist, ein Ende findet oder aber, wie wohl eher zu befürchten ist, sich weiter intensiviert, können wir heute schon sagen, wir leben in einer Zeitenwende. Und diese Zeitenwende ist mehrfach. Ich meine, Herr Scholz hat gesprochen von der Zeitenwende in seiner Rede, aber wir erleben vor allem auch eine ökonomische Zeitenwende. Was meine ich damit? Zum einen erleben wir das Ende billiger Energie und Rohstoffe. Ein jahrzehntelanger Trend kehrt sich um und es gibt nicht wenige Leute und Beobachter, die einen neuen Superzyklus im Rohstoffsektor erwarten. Auch andere Trends enden. Immer tiefere Inflationsraten, immer tiefere Zinsen, Globalisierung, globale Integration und Fortschritt. Und es spricht einiges dafür, dass wir auch gerade beginnen, eine Zeitenwende zu erleben bei der globalen Geldordnung. Nicht wenige Beobachter halten das Szenario eines Endes der Dominanz des US-Dollars für durchaus realistisch. Dies alles beleuchten wir heute. Und mit dabei ist der Wirtschaftshistoriker Paul Schmelzing, mit dem ich über die Lehren aus früheren Kriegen spreche. Fangen wir also an.
BTO Beyond CLVS 2.0.
Beginnen wir mit der Zeitenwende Teil 1, und zwar mit dem Thema der Rohstoffe. Immer wieder habe ich im Podcast erwähnt, dass Russland zwar ökonomisch nicht so bedeutend ist, aber eine wirkliche Rohstoff-Supermacht. Und blickt man in die Geschichte, da kann man eigentlich Folgendes feststellen. Das, was wir gerade erleben, entspricht durchaus dem OPEC-Angebotsschock, also dem Ölschock von 1973. Nur, es ist eigentlich viel schlimmer. Denn es ist nicht nur Öl, sondern fast Kohle, Gas, aber auch ganz viele wichtige Rohstoffe und eben auch das bereits Thema in früheren Podcasts, auch Nahrungsmittel. Ja, der Russland-Angebotsschock von 2022, der wird nicht von den Lieferanten ausgelöst, sondern von Verbrauchern aufgrund der Sanktionspolitik. Doch das alles ändert nichts daran, dass wir eine ähnliche Situation erleben. Was konkret passiert hier eigentlich? Nun, wir bekommen für Rohstoffe verschiedene Preise. Es gibt russische Rohstoffe, die günstiger werden, einfach deshalb, weil niemand sie kaufen möchte oder nur mit Abschlägen. Stichwort: Indien kauft Öl aus Russland mit einem Abschlag von ungefähr 20 Dollar pro Barrel. Und es gibt umgekehrt nicht russische Rohstoffe, die im Preis steigen. Einfach deshalb, weil man eben Kohle und Öl und Gas aus der Ferne herantransportieren muss. Im Ergebnis steigen aber die Rohstoffpreise und sie steigen vor allem für die westliche Welt. Das lohnt sich nochmal ein bisschen genauer anzuschauen. Und ich habe da was Interessantes gelesen von der Credit Suisse. Die haben mal erklärt, am Beispiel von Öl, was da eigentlich passiert. Denn Öl muss ja transportiert werden. Und es gibt bei Öl drei Haupttypen von Schiffen, um Öl zu transportieren. Das sind zum einen die Very Large Crude Carriers, die ungefähr 2 Millionen Barrel transportieren können und die für Langstreckenfahrten eingesetzt werden. Von diesen Very Large Crude Carriers gibt es weltweit etwa 800 Stück. Die etwas kleinere Kategorie von Schiffen nennt sich Suezmax. Woher kam der Name? Wie man sich schon denken kann, das sind Tanker, die es eben noch schaffen, im beladenen Zustand den Suezkanal zu passieren. Diese Tanker befördern ungefähr 1 Million Barrel, also halb so viel wie die Very Large Crude Carriers, und es gibt 700 von ihnen. Und dann gibt es noch ungefähr 600 sogenannte Aframax-Schiffe. Aframax steht für Average Freight Rate Assessment Maximal und das stammt von einem Ratenindex ab, den Royal Dutch Shell 1954 eingeführt hat, um Vertragsbedingungen zu standardisieren. Also, drei Schiffstypen, richtig groß 2 Millionen, mittelgroß 1 Million und dann für 600.000 und weniger die sogenannten Aframax-Schiffe. So, heute ist es natürlich so, dass diese Schiffe unterschiedlich eingesetzt werden. Konkret dominieren die Aframax-Schiffe beim Öl aus Russland. Das Öl aus Russland, aus dem Ural, wird im Hafen von Primorsk an der Ostsee verladen und wird dann mit kurzen Shuttlefahrten nach Hamburg oder Rotterdam verschifft. Das heißt, das Schiff braucht ungefähr eine Woche, um das Öl von A nach B zu bringen. Wenn wir nun russisches Öl boykottieren, dann muss Russland sein Öl über einen ganz anderen Weg verschiffen. Das Öl muss im Prinzip ja weiter gefördert werden. Die können Ölfelder nicht einfach so ausschalten, wie man ein Automotor ausschaltet, sondern die Ölfelder müssen eigentlich konstant betrieben werden und die Ölförderung muss andauern. Und man kann ein bisschen lagern, aber natürlich auch Lagerkapazitäten sind nicht unbegrenzt vorhanden. Das heißt, solange es keine Pipelines gibt, die gibt es in dem Maße noch nicht, muss russisches Öl über Schiffe transportiert werden, nach China, nach Indien, also in die Länder, die weiterhin russisches Öl kaufen. Und jetzt wird es kompliziert, denn es ist maximal unwirtschaftlich, Rohöl auf langen Strecken mit den kleinen Schiffen zu transportieren. Das heißt, Russland kann nicht einfach hingehen und kann die kleinen Schiffe um die Welt reisen lassen, sondern sie müssen versuchen, einen anderen Weg zu finden. Jetzt könnte man ja sagen, na kein Problem, dann sollen die doch die großen Schiffe einsetzen, die ja frei geworden sind. Problem an der ganzen Sache ist, die Hafeninfrastruktur ist nicht dafür geeignet. Also die russischen Häfen können die Very Large Crude Carriers gar nicht akzeptieren. Jetzt kann Russland sagen, fein, wir laden das Öl auf die kleinen Schiffe fahren zu einem anderen Hafen und dort wird das Öl von den kleinen Schiffen in die großen Schiffe umgepumpt und die fahren dann einmal um die Welt. Das dauert natürlich alles sehr lange und man kann im Prinzip rechnen, dass man sagt, naja, hat russisches Öl ungefähr 1 bis 2 Wochen gebraucht, um nach Hamburg zu reisen, so reden wir jetzt von reiner Reisezeit um die ganze Welt von ungefähr 4 Monaten. Das heißt, die Schiffe werden viel ineffizienter ausgenutzt, weil es länger dauert. Die Credit Suisse rechnet vor, dass man ungefähr 80 große Schiffe der großen Klasse mit 2 Millionen Barrel bräuchte, um das Öl von Russland nach China zu bringen. Und die haben wir gar nicht, denn diese 80 Schiffe entsprechen 10% der weltweiten Kapazität und alle Schiffe, die es heute gibt, sind bereits rund um die Uhr im Einsatz. Damit nicht genug. Wenn wir kein Öl mehr kaufen aus Russland und das russische Öl über langen Wegen um die Welt schippert nach Indien und Russland, dann müssen wir ja das Öl woanders her kaufen, also aus dem Nahen Osten. Und da haben wir vorhin gesehen, es gibt Schiffe, die können durch den Suezkanal fahren. Die können 1 Million Barrel transportieren, aber eben nicht so viel, wie man eigentlich bräuchte. Das heißt, wir haben auch hier Effizienzverluste. Jetzt gibt es zwar in Ägypten Techniken, wo man am Anfang des Kanals im Prinzip 1 Million Barrel rauspumpen kann und am Ende des Kanals wieder 1 Million Barrel hinzupumpen kann, doch all dies dauert und kostet Geld. Das ist also ein Beispiel, wo wir sehr schön sehen, wie der Eingriff, wie die Sanktionen ganz anders wirken, einfach die Handelsströme werden verschoben. Und diese verschobenen Handelsströme führen dazu eben im Prinzip, dass sowohl für Russland, aber auch für uns allein schon die Transportkosten nach oben gehen. Das ist jetzt kein Plädoyer gegen Sanktionen, man muss es nur im Hinterkopf haben. Und vor allem muss man im Hinterkopf haben, das war ja nur ein Beispiel, das war jetzt ja nur Öl. Das gleiche gilt natürlich für Kohle, das gleiche gilt letztlich auch für alle anderen Rohstoffe, die wir nicht mehr aus Russland beziehen, sondern eben aus anderen Regionen der Welt. Wir haben teurere Schiffe, teurere Fracht, wir haben Transitgebühren, die nach oben gehen, Stichwort Suezkanal, und wir haben vor allem deutlich längere Transportwege. Alles das treibt Kosten, und da wir uns darauf einstellen müssen, dass das nicht temporär ist, würde ich das als Zeitenwende Teil 1 bezeichnen. Man könnte es noch ergänzen, man könnte auch sagen, ja, die weitere Annäherung von China und Russland wird dazu führen, dass die Chinesen direkten Zugriff bekommen auf die Ressourcen in Sibirien. Wir kommen da in ganz, ganz große Themen der Weltpolitik, der Geopolitik, aber auch letztlich des Wirtschaftskrieges, die wir in der Vergangenheit schon besprochen haben. In Summe bleibt die Kernerkenntnis, dass der Inflationsdruck von der Rohstoffseite damit weiter zunimmt und das dürfte auch so bleiben. Blicken wir zurück. Im September 1981 dürften nur sehr wenige Menschen erkannt haben, dass wir uns an einem grundlegenden Wendepunkt befunden haben. Denn es war der Höchststand der Zinsen, seitdem sind die Zinsen in den USA und der westlichen Welt generell dauerhaft gesunken. Und genauso kann es natürlich sein, dass wir heute nicht sehen, dass wir uns an einem grundlegenden Wendepunkt befinden. Denn solche Wendepunkte kann man natürlich rückblickend besser erkennen als zu dem Moment, wo man sich direkt darin befindet. Und wir haben ja einige Trends gesehen und die Trends beschäftigen den Podcast immer wieder. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten eine Welt mit, ja, ich wiederhole mich, niedrigeren Zinsen, niedrigerer Inflation, wachsenden globalen Bindungen und das Ganze unter einer, man kann schon sagen, liberal-demokratischen Hegemonie, also unter einer westlichen Hegemonie. Und das ist die Welt, in der wir seit 4 Jahrzehnten leben und investieren. Und diese Welt hat natürlich auch andere Dinge gehabt. Sie hat gehabt explodierende Devisenreserven, da kommen wir nachher drauf noch, steigende Vermögenspreise, massiv höhere Verschuldung von Privatsektor und Staat und, auch das im Hintergrund, eine bemerkenswerte Verschiebung weg von Rohstoffen und Sachwerten hin zu Finanzanlagen. Also Rohstoffe und Sachwerte waren noch nie so unterbewertet im Vergleich zu Finanzanlagegütern wie heute. Das zeigen zumindest Analysen aus den USA. Das heißt, banal gesprochen, man konnte sich für einen Indexpunkt vom Aktienmarkt noch nie so viele Rohstoffe kaufen wie heute. Und das, obwohl die Rohstoffpreise bereits in den letzten Monaten deutlich zugelegt haben. Und das heißt, alles das, was wir zu wissen glauben, wie unsere Finanzwelt funktioniert, wie unsere Wirtschaft funktioniert, auch wie die Geldanlage funktioniert, das droht nun auf den Kopf gestellt zu werden. Und der Schlüssel dafür, der liegt natürlich in verschiedenen Faktoren. Das hat zum einen was zu tun mit geopolitischen Verschiebungen. Da haben wir den Krieg, aber es geht natürlich viel weiter darüber hinaus. Das hat was zu tun mit einem Aufstieg des Populismus. Auch das ein Trend, den wir schon seit einigen Jahren beobachten können. Donald Trump war ein Beispiel, aber nur eins von vielen. Es hat was zu tun mit der Energiewende und es hat natürlich was zu tun mit der Demografie. Gut, beginnen wir mit der Geopolitik. Ich meine, man muss kein Hellseher sein, man ist genug, die Zeitung zu lesen, um zu sehen, dass sich geopolitisch die Fronten verhärten. Die USA und China sind im Prinzip in dem großen Konflikt drin. Das haben wir schon seit Jahren beobachten können. Ich erinnere daran, wie wir Beschränkungen durchgeführt haben für Huawei und wie im Prinzip die Amerikaner ganz eindeutig gesagt haben, dass sie China als strategische Herausforderung sehen und vor allem Chinas technologische Entwicklung nicht befördern, sondern eher behindern möchten. Das sieht man auch daran, dass die ausländischen Direktinvestitionen der USA in China deutlich gesunken sind. 2008 haben US-Unternehmen immerhin noch 21 Milliarden US-Dollar dort investiert und nun sind die Investitionen von ungefähr 9 Milliarden US-Dollar gefallen. Das heißt, wir sehen hier wirtschaftlich schon seit längerer Zeit eine Auseinanderentwicklung und ganz klar das Ziel auch von mehr Autonomie in den USA, um sie nicht weiter so abhängig zu machen von chinesischen Lieferungen. Dazu passt übrigens auch, dass der Anteil des Handels am globalen Bruttoinlandsprodukt bereits seit längerem stagniert. Also ein Beispiel: In den 80er Jahren lag der Anteil des Handels am weltweiten Bruttoinlandsprodukt bei ungefähr 35%. Bis zur Finanzkrise stieg dieser Wert auf über 60% an. Das heißt, die Welt ist wirklich globalisiert. Wir wissen, wesentlicher Faktor war der Zusammenbruch des Ostblocks und der Eintritt Chinas in den Weltmarkt. Und seit dem Höhepunkt ist der Handel relativ zum Bruttoinlandsprodukt in ungefähr in die Größenordnung von ungefähr 50% zurückgegangen. Und man muss kein Hellseher sein, um zu sagen, er wird weiter zurückgehen, denn wir haben gesehen, infolge von Corona, Wertschöpfungsketten sind verfallen, Autonomierufe wurden stärker, dass im Prinzip es eine Bemühung gibt zu einer Re-Regionalisierung der Wirtschaft. Und diese Re-Regionalisierung der Wirtschaft wird natürlich auch ein Land wie Deutschland erheblich treffen. Der Kernaspekt dabei ist, neben der Verlagerung von Produktion, auch der Wegfall des deflationären Impulses. Wir haben durch die Globalisierung, wir haben durch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte tendenziell eher ein deflationäres Umfeld gehabt und das dreht sich jetzt um. Das wird sich auch umdrehen durch den zweiten Punkt, nämlich den Populismus. Man muss dazu sagen, der Populismus, da gibt es einige Studien, ist eben weltweit auf dem Vormarsch. Und es ist naheliegend, auch gerade nach Corona naheliegend, dass die Politik auf weitere Krisenherausforderungen durch höhere Verschuldung reagieren wird. Das heißt, neben ja immer noch sehr lockeren Geldpolitik bekommen wir eine sehr lockere Fiskalpolitik oder noch lockere Fiskalpolitik, werden einige Hörer sagen. Und das ist natürlich ein Problem, denn irgendwann, gerade wenn die Zinsen steigen, werden Regierungen vor eine unangenehme Wahl gestellt werden. Werden sie sparen oder werden sie auf die vollständige Monetarisierung der Schulden, also auf die Druckerpresse setzen? Ich persönlich gehöre eher zum Lager der Zweiteren und glaube ganz eindeutig, die Geldpolitik ist nicht mehr unabhängig, sondern sie wird immer mehr im Dienste der Fiskalpolitik gesehen und damit werden wir auch hier inflationären Druck erleben. Ich finde, die Europäische Zentralbank ist dort gerade kein gutes Vorbild, sondern im Gegenteil, sie spricht eher für meine These. Alles das wird das Wachstum beeinträchtigen und die Inflation anheizen, Stichwort Stagflation. Damit sind wir bei der Energiewende. Die Energiewende erweist sich in zweierlei Hinsicht inflationär. Zum einen, weil wir unzureichend in die Förderung und Erschließung neuer Ölquellen investiert haben. Vor allem aber auch deshalb, weil der Umbau der Energieversorgung und der Wirtschaft Richtung Klimaneutralität extrem hohe Nachfrage bedeutet nach allen Arten von Rohstoffen. Beispiel: Elektroautos verbrauchen mehr als 6-mal mehr Mineralien als ihre konventionellen Pendants. Oder eine Offshore-Windanlage benötigt im Vergleich zu einer gasbetriebenen Anlage zur Stromerzeugung mehr als das 7-fache an Kupfer. So oder so kann man es also sagen, egal welchen Weg wir gehen zur Dekarbonisierung, dieser führt zu einem massiven Anstieg der Nachfrage nach den meisten Metallen und Mineralien und das Angebot ist gar nicht in dem Maße da. Es gibt die Vorräte nicht und es wird viel zu wenig darin investiert. Und darum kann es eigentlich nicht wundern, dass egal wo man hinschaut, Kupfer, Kobalt, Lithium, die Preise deutlich gestiegen sind. Bei Kupfer übrigens habe ich gerade dieser Tage von einem Hörer eine Studie zugeschickt bekommen von Goldman Sachs, wo aufgemacht wird, dass der Kupferpreis heute eigentlich viel zu tief ist, weil wir bereits im zweiten Halbjahr vor einer massiven Knappheit stehen, einfach deshalb, weil die Vorräte und die Produktionskapazitäten mit der stark gestiegenen Nachfrage auf gar keinen Fall mithalten dürften. Da frage ich mich auch immer, by the way, wenn wir gerade sprechen von diesem Thema und wir über Osterpakete gerade im Radio so viel hören, ob dann die Bundesregierung überhaupt bedacht hat, welche Rohstoffmengen nötig sind, um die Energiewende zu bekommen oder durchzusetzen und vor allem, woher sie sie beziehen möchte. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das alles so funktionieren wird. Bei Öl muss man ganz klar sagen, wir haben einfach zu wenig investiert. Egal wo man hinschaut, wir haben in den letzten Jahren die Investitionen in die Erschließung neuer Ölquellen drastisch zurückgeführt. Und zwar gegenüber dem Höchststand von 2015 haben sich die Investitionen mehr als halbiert. Und da frage ich mich schon, wie man so etwas schreiben kann wie Gabor Steingart in seinem Newsletter in dieser Woche.
Die 60 größten Kreditgeber der Welt haben in Summe seit dem Pariser Klimaschutzabkommen 4,6 Billionen Dollar in fossile Energieprojekte gepumpt. Die Finanzierung fossiler Energie wird dominiert von 4 großen US-Banken, angeführt von JP Morgan Chase, gefolgt von Wells Fargo, Citigroup und der Bank of America. Alle 4 Banken sind Mitglieder der Net Zero Banking Alliance, die sich auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen in Glasgow gegründet hatte. Doch die Beteiligten wissen zwischen PR und Profit zu unterscheiden. JP Morgan, seit 6 Jahren der bedeutendste westliche Finanzierer von Gazprom, hat seine Finanzierung in fossile Firmen in 2021 gegenüber 2020 deutlich erhöht. Die Bank sagt, sie müsse dafür sorgen, dass die Welt weiterhin mit sicherer und bezahlbarer Energie versorgt wird. Steingarts Fazit: Putins Krieg hat auch dem Zeitgeist nicht gut getan. Die Augenblicksgier nach Wohlstand und Gemütlichkeit hat wieder die Regie übernommen. Ohne dass in einem unserer Parlamente je darüber gesprochen wurde, findet vor aller Augen eine wichtige Prioritätenverschiebung statt. Die Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems wurde vom Jahrhundertprojekt zum Nice to Have heruntergestuft. Dieser Opportunismus von Politikern und Investoren ist nicht links und nicht rechts, nur kurzsichtig.
Wer denkt, dass man den Übergang zur Klimaneutralität besser bewerkstelligt, indem man den Ölhahn möglichst rasch zudreht, der irrt. Wir brauchen auch für den Umbau sehr viel Energie. Beispiel: Ohne Kohlekraftwerke gäbe es die vielen schönen Solarpaneele aus China gar nicht. Und es dauert, bis wir die Wirtschaft umgebaut haben. Und höhere Energiepreise sind dann nur vordergründig gut. In Wirklichkeit sind sie hinderlich und vor allem unsozial, denn sie treffen die noch ärmeren Länder überproportional. Da hat Herr Lomborg in seinem Gespräch mit mir durchaus einen Punkt gehabt. Und deshalb muss der Übergang von der heutigen fossilen Welt in die Welt der erneuerbaren Energien natürlich geordnet erfolgen. Wer sich jetzt hinstellt und sagt, wir sollten einfach die Ölförderung behindern und beenden, der ist nicht für einen geordneten Umbau, sondern der ist für Chaos. Und dieses Chaos würde nicht funktionieren, sondern würde der Sache eher schaden. Bleibt das Fazit. Wir haben die Globalisierung, wir haben eine zunehmende Konfrontation zwischen USA und China, ich würde mal sagen, den Blocks, vielleicht USA und der westlichen Welt gegenüber China und Russland, Indien mit einem großen Fragezeichen, wo Indien sich positioniert. Wir haben den Wettbewerb der Systeme, wir haben Verteilungskonflikte und das Ganze führt natürlich dann perspektivisch zu höherer Inflation. Und packen wir darauf dann noch die demografischen Veränderungen, also die Alterung der Weltbevölkerung, die wir ja auch diskutiert haben hier im Podcast mit Charles Guttert und Manoj Pradhan, dann haben wir in der Tat eine Zeitenwende und die Trends letzten 30, 40 Jahre kommen zu einem Ende. Ist denn diese Erwartung richtig? Ich denke, es lohnt der Frage, nochmals genauer nachzugehen. Und zwar im Gespräch mit einem Mann, der sich intensiv mit Wirtschaftsgeschichte auseinandergesetzt hat.
Paul Schmelzing lehrt an der Yale School of Management und hat nach seinem Studium an der renommierten London School of Economics an der Harvard University mit Daten der Bank of England über Inflations- und Zinstrends der letzten Jahrhunderte seine Doktorarbeit verfasst. Über die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen für die weitere Entwicklung von Zinsen und Inflation hatte Paul Schmelzing mit Daniel Stelter in Folge 123 diskutiert. Nachhören lohnt sich. Die Folge ist auf allen Kanälen frei verfügbar. Aber jetzt zum Gespräch über die Folgen von Kriegen.
Lieber Herr Schmelzing, ich freue mich ausgesprochen, Sie nach so kurzer Zeit schon wieder meinen Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, wieder dabei zu sein.
Ja, ich habe natürlich beim letzten Mal, ich war total begeistert, wir haben geplaudert über die Zinsentwicklung und über die Inflationsentwicklung über 700 Jahre und Sie haben ganz viele Fakten und Details gehabt und ich habe hinterher gedacht, naja, schade, dass ich Sie nicht etwas einladen kann, weil so ein Thema ist ja ein zeitloses Thema, hat man schon erledigt, dachte mir, langweile meine Hörer nicht mehr mit. Und jetzt haben wir eine ganz andere Welt, wenige Wochen später, wir haben den Krieg in der Ukraine und da dachte ich mir, ich rufe Sie mal an, um mal herauszufinden, wenn man sich so viele hunderte von Jahren anschaut und die Zinstrends anschaut, dann gab es ja auch zwischendurch Kriege und Ereignisse. Und ich mag mich erinnern, beim Studium Ihrer Studie und auch in unserem Gespräch, dass ja externe Schocks wie Pandemien, wie Kriege diese Zinstrends durchbrochen haben, also diese Tendenz zu sinkenden Zinsen. Und darum dachte ich mir, ich frage mal, was Sie in den letzten paar hundert Jahren gesehen haben, wie solche Konflikte, wie der Konflikt, den wir jetzt gerade erleben, eben auf die makroökonomischen Variablen und auf Zins und Inflation wirken.
Zusammen mit Pandemien, mit großen Erdbeben, mit großen Naturkatastrophen sind Kriege mit Abstand der wichtigste Faktor, der also die Zinsentwicklung und die Kapitalmärkte als solches beeinflusst haben im Sinne von großen Schocks und großen Trendausbrüchen der langfristigen Zinsentwicklung über viele Jahrhunderte. Man hat verschiedene Möglichkeiten, das zu quantifizieren oder zu vergleichen, zumindest die Intensität. Naturkatastrophen wie zum Beispiel der Schwarze Tod, wenn man es als Naturkatastrophe bezeichnen will, haben natürlich für einen Kapitalüberfluss für einen kurzfristigen gesorgt, weil die Hälfte der Bevölkerung innerhalb weniger Jahre zum Opfer gefallen ist, diesem Ereignis. Und dadurch Kapital pro Person, pro Investor sich innerhalb kürzester Zeit verdoppelt, verdreifacht hat in vielen Regionen Europas. Das heißt, Realzinsen fallen massiv innerhalb kürzester Zeit. Das ist der größte massive Abfall des globalen Zinsniveaus, den wir während dem Schwarzen Tod sehen. Kriege wirken durch etwas andere Kanäle als Naturkatastrophen. Warum? Der größte Unterschied ist, dass Kriege typischerweise einen gewissen Teil, einen großen Teil des Kapitalstocks auch vernichten, ja? Was Pandemien nicht unbedingt erreichen. Also wenn Sie an den 30-jährigen Krieg denken, wenn Sie an die Weltkriege denken, große Städte, industrialisierte Regionen werden flächenbombardiert und große Teile der industriellen Basis wird zerstört. Anlagen, Maschinen, Fabriken. Und das ist ja ein wesentlicher Teil des Gesamtkapitalstocks. Natürlich kommen tragischerweise auch sehr viel Menschen bei Kriegen historisch gesehen ums Leben, genauso wie bei Pandemien. Aber diese zwei, dieser Kapitaleffekt und der demografische Effekt sind also sehr viel ausbalancierter bei Kriegsereignissen als bei Pandemien. Und im dritten Kapitel meiner Dissertation habe ich zum ersten Mal versucht, die Kapitalzerstörung, die von Kriegen ausgeht, etwas besser zu messen. Ist eine Sache, die wir noch nicht in der existierenden Literatur finden. Also natürlich haben wir für den Ersten, Zweiten Weltkrieg, für die Napoleonischen Kriege, haben wir eine bessere Idee. Wir haben viele Augenzeugenberichte, wir haben sogar Statistiken für die letzten, wenn man sich jetzt nur die letzten 200 Jahre anschaut. Wir wissen einigermaßen oder wir haben eine gewisse Idee, wie viel Kapital vernichtet worden ist. Also zum Beispiel zwischen 1939 und Mai 1945 ist in Baden-Württemberg, also in Deutschland, während in der Spätphase des Zweiten Weltkrieges, gehen die Statistiken davon aus, bis zu 35% des Kapitalstocks ist entweder komplett vernichtet worden oder so stark beschädigt worden, dass es also eine komplette Reinvestition nötig macht. Das ist historisch gesehen eine riesige Zahl. Und um das in Perspektive zu setzen, also im Ersten Weltkrieg, der ja zum ersten Mal den Einsatz von industriellen Artillerie und diesen Kapitalzerstörungsmaschinen gesehen hat. In Frankreich geht man davon aus, dass 60,5% des französischen Kapitalstocks vernichtet worden ist im Ersten Weltkrieg. Also eine unglaubliche Zahl, wenn man sich das vorstellt. Fast zwei Drittel des französischen Kapitalstocks ist entweder komplett zerstört worden durch den Ersten Weltkrieg oder so stark beschädigt worden, dass er also eine komplette Reinvestition benötigt hat. Also im Sinne von, wenn Sie eine große Kapitalzerstörung haben, dann ist natürlich der Effekt, dass die Nachfrage nach Kapital erzeugt wird, dadurch eben das Zinsniveau nach oben getrieben wird, durch diese Kapitalnachfrage. Gleichzeitig haben natürlich Kriege auch auf der Angebotsseite schwere Auswirkungen und treiben typischerweise die Inflation in die Höhe.
Also ich verstehe, dass die da sich sehr vorsichtig äußern, weil es eine schwierige Situation heutzutage ist. Also nochmal, fangen wir an. Ich verstehe, dass wenn Deutschland stark zerstört war oder Frankreich stark zerstört war, dass das einen erheblichen Nachfrageeffekt hat und der Nachfrageeffekt strahlt ja über das Land hinaus. Das hat ja im Prinzip nicht nur einen Effekt auf die Kapitalkosten in dem Land, wo der Krieg geführt wurde, sondern auf die Welt. Jetzt haben wir eben die Ukraine. In der Ukraine haben wir Kapitalzerstörung, die ist natürlich erheblich und die wird sehr zulasten der Ukraine selber gehen. Auf der anderen Seite haben wir ja aber auch Ausstrahleffekte. Also ich denke jetzt mal an Nahrungsmittel. Wir wissen, die Ukraine ist ein großer Nahrungsmittelexporteur. Und dann ist da die Frage, also wir haben da auf jeden Fall einen Schock bezüglich des Angebots. Das heißt, das Angebot wird verknappt. Das ist inflationär. Gleichzeitig, und das wäre meine Frage auch so ein bisschen an die geldpolitische Seite, in der Historie auch, ist ja die Neigung sicherlich gegeben, gerade staatlicherseits auf solchen Szenario zu reagieren mit einer lockeren Geldpolitik. Und also ich sehe Sie jetzt nicken, das sehe die Hörer jetzt nicht, aber die Frage ist halt, haben wir mehrere Faktoren, die in Summe dazu führen, dass Kriege tendenziell inflationäre Tendenzen verstärken?
Absolut. Also natürlich werden Notenbanken während Kriegen sehr stark politisiert, historisch gesehen. Also wenn sie es nicht schon von ihrer Verfassung her sind, dann sind die letzten unabhängigen Notenbanken in einer Kriegssituation typischerweise mit die ersten, die eben unter politischen Druck kommen und sogenannten Fiscal Dominance Druck ausgesetzt sind. Das heißt, sie müssen direkt die Kriegsausgaben, die Stabilisierungsausgaben direkt finanzieren, weil Kapitalmärkte abgeschnitten sind. Wir arbeiten derzeit an einem Projekt, in dem wir zum Beispiel die Zentralbankbilanzen aller großen Volkswirtschaften über Jahrhunderte rekonstruieren. In dieser Serie sieht man besonders schön, wie also während Kriegen die Zentralbankbilanzen massiv in die Höhe getrieben werden, in sehr, sehr kurzer Zeit. Das heißt, typischerweise kommen Zentralbanken ganz stark unter massiven Druck, um direkt die Fiskalausgaben zu übernehmen, zu finanzieren. Dadurch weiten sich die Zentralbankbilanzen massiv aus. Mit einer gewissen Verzögerung kommt es typischerweise zu Inflationseffekten. Es muss nicht immer, also historisch gesehen, sind es nicht unbedingt immer dann Bonds, also öffentliche Anleihen, die die Zentralbanken kaufen. Oft intervenieren sie in solchen Situationen am Privatmarkt. Das heißt, sie kaufen Corporate Bonds auf, sie stellen Emergency Liquidity zur Verfügung am Discount Window, solche Aktionen. Aber so oder so, sie können sich nicht dieser Situation entziehen. Sie werden ganz stark in dieser Situation kooptiert. Und also es gab noch nie eine Situation, wo sie sich einfach heraushalten konnten. Das ist mit Sicherheit zu sagen, ja.
Ja gut, weil Russland ist klar, Russland, die russische Nationalbank hat natürlich eine wichtige Rolle und Russland kann ja auch im Prinzip selber so viel Rubel drucken, wie es möchte, um Soldaten zu finanzieren, Munition zu kaufen und Inflationssteuerung ist dann eine Frage, sicherlich auch der Besteuerung und so weiter, aber das ist ein Thema. Aber wenn wir jetzt beide mal so ein bisschen sagen, okay, wir haben historisch, habe ich verstanden, Notenbanken sind aggressiv, das würde ich Ihnen natürlich entgegenhalten, naja. Wenn ich mir die Notenbankbilanzen anschaue, letzten 10 Jahre, dann sind wir schon länger im Krieg. Weil die Notenbankbilanzen sind ja schon bereits explodiert, relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Und wenn Sie mir sagen, Sie kaufen da mal Corporate Loans auf, ja, das hat die Fed auch schon länger gemacht und die EZB hat auch meines Erachtens auch schon in den Bereich interveniert. Die Japaner kaufen sogar schon Aktien auf, also vor dem Hintergrund, das haben wir ja alles. Und jetzt schauen wir uns mal diese Ukraine-Sache nochmal genauer an. Und ich meine, wir philosophieren jetzt ein bisschen, wir sind beide keine Hellseher und ich erwarte auch nicht, dass Sie es wissen. Aber mit Ihrem historischen Blick haben Sie vielleicht eine Idee. Also. Wir haben also eine Welt, wo wir vor dem Angriff Russlands hatten wir schon aufgeblähte Notenbankbilanzen. Wir hatten davor schon inflationäre Tendenzen aufgrund von den Folgen von Corona. Witzigerweise, weil in Corona hatten wir diesmal übrigens ja Gott sei Dank nicht den großen humanitären Schaden im Sinne von Toten, aber wir hatten viel Geld in den Taschen der Bürger, was zu mehr Nachfrage führte bei gleichzeitig reduzierten Angebot. Das heißt, das hat inflationär gewirkt. Da kommt jetzt der Krieg hinzu. Dieser Krieg führt dazu, dass die inflationären Tendenzen sich deutlich verstärken, während die Notenbanken aber nicht richtig dagegen steuern können, weil sie ja zum einen politisch gefangen sind. Sie sollen ja auch die Kriegspolitik unterstützen oder die Sanktionen unterstützen, die ganzen Maßnahmen unterstützen. Auf der anderen Seite auch haben wir ja sehr, sehr hohe Schuldenstände. Also ist das jetzt sozusagen ein Szenario, wo wir sagen müssen, jawohl, das ist der Auftakt eigentlich wirklich zur längeren Phase der Inflation, einfach weil vielleicht Putin da ganz geschickt einen Zeitpunkt gewählt hat, wo wir anfällig sind?
Was man natürlich beachten muss, ist, dass Kapitalmärkte heutzutage, also der Ukraine-Kontext unterscheidet sich vom Ersten, vom Zweiten Weltkrieg, unter anderem dadurch, dass der Westen, die kriegsführenden Parteien, nicht mehr 70-80% des globalen GDP ausmachen, sondern heutzutage sind es 40-50%. Und das heißt, dass diese restlichen 40-50% sich bei so einer Schocksituation dann überlegen, wo investiere ich mein Geld hin, wie reagiere ich auf diesen geopolitischen Schock, auf diesen Finanzschock. Und welche der beiden kriegsführenden Parteien ist vertrauenswürdiger und wo bin ich eher geneigt oder ist es sicherer für mich, mein Geld dann wieder abzuziehen, wenn ich es wieder brauche. So, diese Situation haben wir heute. Und als der Ukraine-Krieg Ende Februar dann ausgebrochen ist, haben wir ja die interessante Dynamik gesehen, dass also massiv Emerging Market Funds abgezogen worden sind, andere Funds, und in westliche sogenannte sichere Häfen rein investiert worden sind. Also innerhalb weniger Tage ist ja der 10-Year Government Bond Yield in den USA und auch die deutschen Zinsen massiv gefallen. Warum? Wegen Capital Inflows, weil aus Aktien rausgegangen worden ist auf der ganzen Welt. Und Anekdotisch hört man von diesen ganzen Geschichten, dass also reiche Russen in Scharen das Land verlassen wollen, um sich eben der Kriegswirtschaft in Russland zu entziehen, dass sie ihre Vermögenswerte abziehen aus Russland und dass sie über die finnische Grenze nach Finnland reingehen oder durch andere Kanäle. Und diese Dynamik wirkt dem etwas entgegen, diesem Druck, diesem Inflationsdruck, weil es natürlich immer noch die Situation ist, dass die amerikanische Regierung, die deutsche Regierung kann sich zu historisch wunderbaren Zinssätzen refinanzieren. Selbst mit der Einpreisung dieses Ukraine-Events, selbst mit der Einpreisung, dass wir eine gigantische neue Flüchtlingswelle haben, dass wir diese ganze Umschichtung des Energiesektors in Deutschland jetzt voranbringen. Das ist alles eingepreist und trotzdem können sich staatliche Akteure zu historisch, also in so einer geopolitischen Situation haben wir es wohl noch nie erlebt, dass dann zu solchen Zinssätzen sich man theoretisch weiter refinanzieren könnte in großem Stile.
Ja, stimmt, aber die Inflationsraten werden ja trotzdem hochgehen. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Also im Prinzip sagen Sie, die Inflationsraten ziehen an, aber die Zinsen bleiben tief.
Korrekt. Wir sehen, dass die Realzinsen auf, und als wir das letzte Mal gesprochen haben, hätte ich es wohl nicht vorausgesehen, dass wir also so schnell in Regionen kommen im Realzinssatz, dass das also fast schon ja die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts die großen Schockmomente widerspiegelt, als was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Also wir kommen in eine Region, wenn man sich die amerikanischen Staatsanleihen anschaut, -6, -7%. Also die Federal Reserve mit ihren 25 Basispunkten, lassen sie es weitere 50 sein dieses Jahr. Das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das macht ja überhaupt nichts. Das ist ja kein Financial Tightening in dem Sinne. Da müssten wir über ganz andere Regionen sprechen.
Gut, aber das heißt im Klartext, die Notenbanken befeuern so Inflation weiter.
Genau, und die Realzinsen fallen auf kaum je erreichte Regionen. Also wie gesagt, der Erste, Zweite Weltkrieg, da sind wir schon nochmal tiefer. Aber wir reden ja inzwischen von -6, -7% Realzinsen, wenn wir monatliche Inflationsraten ansetzen. Das sind schon massive Umwerfungen. Jetzt, Sie haben, weil Sie die Balance Sheets angesprochen haben, man muss unterscheiden. Wir sagen in unserem Projekt, also es ist in der Tat so, dass Zentralbanken gemessen am Output, am Bruttoinlandsprodukt von westlichen Volkswirtschaften, halten derzeit Zentralbanken ungeahnte, bisher nie gesehene Mengen an Assets. Und zwar, wenn man die 17 größten entwickelten Volkswirtschaften zusammennimmt und den Durchschnitt davon nimmt, dann reden wir über 80% des Outputs. Das ist eine riesige Menge und die ist ungefähr doppelt so hoch wie auf der Höhe des Zweiten Weltkriegs. Ja? Also wir sind schon längst in anderen Dimensionen, wenn man es am Output misst. Ja? So, die Sache ist aber, dass seit dem Zweiten Weltkrieg natürlich viele Veränderungen im Finanzsystem selbst stattgefunden haben und dass es nicht klar ist, ob der Output der relevante Denominator hier ist, den man sich anschauen sollte. Es ist nämlich so, dass wenn man zum Beispiel sich die gesamten Finanzwerte in diesen 17 Volkswirtschaften anschaut, das Volumen, den Preis der gesamten Finanzwerte und die Zentralbankbilanzen diesen gesamten Finanzwerten gegenüberstellt, dann sind wir in der Region von 18-20%.
Ja gut, aber es widerspiegelt natürlich auch, dass die Finanzwerte sich völlig von der Realwirtschaft entkoppelt haben. Ich meine, wir haben seit Jahren Liquiditätsflutungen und Zinssenkungen und Zinssenkungen und Zinssenkungen. Richtig. Jetzt werden Sie ja oft zitiert von den Leuten, die sagen, Notenbanken sind unschuldig. Werden Sie immer zitiert auch mit Ihrer 700-Jahres-Studie im Sinne von, das sind andere Tendenzen, das hat mit Notenbanken nichts zu tun. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ich würde die Notenbanken nicht ganz entkommen lassen. Aber die Aussage ist doch dann eigentlich zu sagen, wir haben letztlich die Assetmärkte so stark aufgebläht. Und dann haben zwar die Notenbanken nur 20%, aber immerhin 20%. Und wissen Sie, ich hatte spontan gedacht, nach dem Motto, naja gut, wenn die Notenbanken 80%, also Vermögenswerte gehören im Wert von 80% des Bruttoinlandsproduktes dieser 17 Länder oder 19 Länder, dann wollte ich Sie schon fast fragen, ob es eigentlich noch eine Marktwirtschaft ist oder ob es nicht eigentlich schon eine staatliche Wirtschaft ist. Bei Notenbanken ist es nichts anderes als eine staatliche Institution. Wenn die schon alles finanziert, wenn die so ein großer Gläubiger ist, dann sind wir doch eigentlich schon gar nicht mehr in der Marktwirtschaft.
Ja gut, das ist die Frage, wie man das definieren will. Also Den anderen Benchmark, den man anlegen könnte, ist zu sagen, welcher Anteil an den Staatsschulden dieser 17 Länder wird derzeit von den Notenbanken gehalten. Das ist so ein bisschen, was diese Fiscal Dominance-Literatur oft anlegt als Maßstab. Wie frei sind eigentlich die Anleihemärkte und wie stark sind sie eigentlich politisiert? So, wenn man diese Zahl anlegt, dann sind wir auch ungefähr, also wir sind fast auf dem Niveau des Zweiten Weltkrieges. Beim Zweiten Weltkrieg, also bei diesen 17 Ländern waren wir etwas über 20%. Wir sind auch hier unter 20% derzeit. Also 80% der Anleihemärkte, der staatlichen Anleihemärkte, sind nach wie vor in privater Hand in den entwickelten Volkswirtschaften.
Aber nochmal, Sie haben gesagt, im Kriegen war das nicht höher. Ich hätte gedacht, in den Kriegen war das bei, ich meine 1945, sagen wir mal Mai 1945, welchen Anteil der britischen Staatsschulden hat die britische Notenbank gehalten?
Also in individuellen Ländern kann es durchaus höher gewesen sein. In Deutschland war es exorbitant höher. Die Reichsbank hat damals gesamt alle besetzten Länder de facto mit Spielgeld überflutet und hat alles monetisiert, was sie monetisieren könnte. Aber über diese 17 entwickelten Volkswirtschaften, den Durchschnitt genommen, waren wir also im Zweiten Weltkrieg etwa auf dem Niveau, in dem wir heute sind. Also das Interessante wäre vielleicht, um sich das in Kontext zu setzen, während der Napoleonischen Kriege war es sehr, sehr viel extremer. Da reden wir von 45% ungefähr aller Staatsanleihen über diese 17 Länder hinweg, die also von den Notenbanken. Da sehen wir den All-Time-Record, den langfristigen Höhepunkt auf dieser Basis. Also ungefähr die Hälfte aller ausstehenden Staatsschulden, aller ausstehenden Public Assets wurde damals während der Napoleonischen Kriege von Zentralbanken gehalten. Und von dieser Zahl sind wir doch noch etwas entfernt. Und das heißt nicht, dass es gut ist oder dass man unbedingt jetzt die Hände in den Schoß legen kann und sich zurücklehnen kann bei dem, was gerade passiert. Nein, gewiss nicht. Aber es ist nicht klar, warum man ausschließlich sich auf diese Output-Ratio konzentrieren sollte, wo wir in der Tat bei nie jemals gekannten Dimensionen angekommen sind.
Aber Herr McDonald, zwei Fragen habe ich jetzt. Die einfache Frage ist, wie viele Prozentpunkte stieg es dann an von vor dem Krieg bis zum Ende des Krieges? Weil dann könnte man ja heute sagen, heute sind wir bei 20. Wenn man normalerweise um 20% ansteigt, könnte man sagen, naja gut, dann gehen wir Richtung napoleonische Zeiten. Das wäre die eine Frage. Die zweite Frage kommt danach.
Das ist ein guter Punkt. Kurz vor den Napoleonischen Kriegen waren wir sehr, sehr niedrig. Wenn wir jetzt als Anteil der gesamten Staatsschulden, die also existieren, waren wir unter 10%. Und von unter 10% ist es auf 45% hochgegangen. Also über 35% der gesamten Staatsanleihen wurden innerhalb kürzester Zeit vom Privatsektor in den öffentlichen Sektor sozusagen transferiert. Das ist ein enormer Anteil. Keine Frage. Und in der Tat, wenn wir jetzt so eine Dynamik sehen sollten, dann wären wir natürlich in Regionen, die sogar über den 400-Jahres-Höchstständen sogar auf dieser Basis wären. Und das wäre in der Tat, würde ich als Historiker sagen, da würde ich mich warm anziehen, wenn es tatsächlich so weit kommt.
Jetzt haben Sie ja gesagt, im Prinzip Staatsschulden, welchen Anteil die Notenbanken an die Staatsschulden gehalten haben. Und dann haben Sie gesagt gehabt, wie groß die Bilanzsumme war relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Also das eine war 20% der Staatsschulden, 80% vom Bruttoinlandsprodukt. Da haben wir gesehen, wir sind eigentlich heute schon auf Kriegsständen, bevor der Krieg da war. Und haben Sie auf der anderen Seite gesagt, naja, aber verglichen auf alle Vermögenswerte haben die Notenbanken heute nur 20%. Und für meine Frage wäre es mal gewesen, am Ende von den Kriegen, wie hoch war dann der Anteil der Notenbankbilanz an den gesamten Vermögenswerten?
Also ich hab die Charts vor mir. Es ist schade, dass man das dann...
ich frage nämlich deshalb, weil ich hätte ja die Formel, ich könnte ja sagen, nach dem Motto, ich höre hinzu, hier am Ende des Krieges hat die Notenbank die größte Bilanz. Das ist ungefähr 80% gewesen vom Bruttoinlandsprodukt und sie hält ungefähr 20% aller Staatsanleihen. Gleichzeitig hatten wir gesagt gehabt, gerade heute haben wir auch 20% und 80%. Wir haben aber auch nur 20% von allen Vermögenswerten. Und wenn Sie jetzt gleichzeitig sagen, was Sie vorhin gesagt haben, dass natürlich ein Krieg Vermögenswerte vernichtet, könnte es ja sein, dass der Anteil, den die Notenbanken am Ende eines Krieges an allen Vermögenswerten haben, deutlich höher ist, einfach deshalb, weil die Vermögenswerte runtergegangen sind.
Also ich sehe, was Sie sagen, ja. Also das hängt natürlich davon ab, ob die Zentralbank einen gewissen Bias hat, dass sie eben interveniert in besonders zerstörten Regionen oder ob das rein glatt verteilt ist. Wenn ich mir den Chart anschaue, dann ist während des Zweiten Weltkriegs und dann nochmal in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts sehen wir die Höchststände auf dieser Basis, wenn wir uns den Anteil der gesamten Vermögenswerte anschauen. Es ist bisher nicht ganz klar, warum wir diesen großen Anstieg in der ersten Dekade, das heißt vor dem Ersten Weltkrieg, in den Bilanzen sehen auf dieser Basis. Da gibt es kein plausibles Schockevent, kein plausible, also bis auf Scharmützel in Südafrika, die Boer Wars und diese Events. Aber das sollte nicht solche Ausschläge generieren. Beim Zweiten Weltkrieg sieht man sehr schön, dass also von einer Vorkriegsratio ungefähr 60% geht es also hoch auf 150% des Bilanzsheet. Also Sie müssen ja dazu denken, dass die Zentralbank auch andere Assets als jetzt nur Private und Public Tradable Assets hält. Deswegen kann man über die 100% gehen. Also wir gehen von 60% auf 150%, also um 90% innerhalb von 6 Jahren. Das ist ein gigantischer Anstieg. Allerdings ist es so, dass dann mit dem Nachkriegsboom, mit dem Wiederaufbau in Deutschland und den anderen Ländern, die massiv von den Investitionen dann profitieren, von den staatlichen Programmen, wir sehen einen starken, schnellen Abfall wieder auf dieser Basis. Ja? Und es geht also bis Anfang der 70er Jahre sind wir wieder unter 50%. Das ist teilweise natürlich getrieben durch Hauspreisinflation, durch einen massiven Vermögenszuwachs der privaten Assets, die sich also nach so einem Schock sehr, sehr schnell und sehr rapide erholen und der Privatmarkt viel, viel schneller und stärker sich dynamisch entwickelt als der öffentliche Markt oftmals in solchen Situationen.
Okay, also wir haben verstanden, die Notenbankbilanzen weiten sich deutlich aus und die Notenbanken halten einen viel höheren Anteil in Assets, verstanden. Und wie ich weiß oder wir wissen, wir starten heute von einer höheren Basis, wir starten heute von der Basis Ende Zweiter Weltkrieg und gehen Richtung napoleonische Kriege. Was ist danach passiert? Der Anteil der Notenbanken ist gesunken, einfach deshalb, weil die Bilanz stark gewachsen ist, aufgrund von Wiederaufbau und von Zuwachs an Vermögenswerten. Der Anteil der Bilanzsumme relativ zum Bruttoinlandsprodukt ist auch gesunken, weil das Bruttoinlandsprodukt stark gesunken ist. Das heißt, es gab einen Wachstumsboom. Die Frage ist natürlich, was sind die Voraussetzungen für so einen Wachstumsboom? Jetzt denke ich mal an den aktuellen Konflikt. Der aktuelle Konflikt ist ja ein kalter Krieg wahrscheinlich. Also es ist ein heißer Krieg in der Ukraine, aber es ist ein kalter Krieg zwischen den Blöcken, zwischen Russland, China, Indien, westliche Welt. Wir wissen nicht, wie die arabische Welt sich positioniert. Wenn wir so ein Szenario haben, haben wir ein Szenario, wir führen einen langen Krieg ohne die Zerstörung. Wir haben sozusagen den ökonomischen Schaden, wir haben aber nicht den, in Anführungsstrichen, Vorteil, dass hinter einem Wiederaufbau stattfindet. Das heißt, da wäre es doch dann ungleich schwerer, Staatsschulden und Bilanzsummen wieder abzubauen. Also übersetzt, wie viel Zerstörung ist überhaupt notwendig, um das Wachstum zu generieren? Das ist ja die Frage.
Ja, es ist richtig. Also es ist nicht plausibel zu erwarten, dass wir überhaupt in diesen 17 Ökonomien, die wir also verfolgen können über Jahrhunderte, dass wir da in auch nur annähernd vergleichbarer Weise dann wieder eine Kapitalnachfrage nach Fixed Assets, nach Investitionen in der Realwirtschaft, nach Fabriken, wie wir es immer gesehen haben, bekommen. Außer natürlich, man kann sich vorstellen, jetzt in Deutschland diese ganzen Militärinvestitionen, die natürlich jetzt getätigt werden. 100 Milliarden werden allein in Deutschland jetzt in kürzester Zeit investiert. Das ist natürlich eine ähnliche Dynamik, eine Nachfragedynamik befeuert. Und auch wenn Sie sich vorstellen, die ganze Diskussion, die Energiebranche muss radikal umgebaut werden. Wir müssen jetzt mit LNG-Terminals operieren. Diese Diskussion findet in vielen Ländern in entwickelten Volkswirtschaften statt. Letztendlich vom fiskalischen Bereich macht es ja erstmal keinen Unterschied, ob Sie eine Armee massiv ausrüsten, die dann nicht in den Krieg zieht, oder ob sie eine Armee einfach zur Abschreckung massiv ausrichten. Der Nachfrageeffekt ist ungefähr das gleiche. Und man kann sich ja auch anschauen, in Deutschland während des Ersten Weltkrieges gab es ja keine Kapitalzerstörungen. Also die französische Seite ist ja nicht in Frankfurt gestanden und ist nicht in und hat da im Schützengraben sondern das war Kapitalzerstörung, die also nur auf der französischen Seite zum Beispiel stattgefunden hatte. Man könnte sich also detailliert den Effekt dann auf Deutschland anschauen während so einem geopolitischen Schockevent und man sieht ähnliche Tendenzen, weil es diese Spillover-Effekte eben dann gibt in allen diesen Volkswirtschaften. will sagen, auch wenn wir nicht diese klassische Kapitalzerstörung jetzt kriegen, sind viele der unterliegenden Nachfrage-Angebotsdynamiken doch sehr, sehr ähnlich. Und insofern kann man das schon zu gewissen Weise schön vergleichen mit dem, was vor 100 Jahren, vor 200 Jahren passiert ist.
Also ich fand es interessant, weil ich wusste es mit Frankreich nicht. Also insofern sehe ich jetzt die Reparationsforderungen doch mit etwas anderen Augen, weil jetzt verstehe ich, dass diese hohe Reparationsforderungen Versailles gestellt haben. Aber vielleicht kommen wir nochmal auf einen anderen Aspekt. Und zwar, Sie haben ja über die Jahrhunderte auch verschiedene, sagen wir so, Weltleitwährungen gesehen. Ich meine, das war der Gulden, dann war es das vor dem Gulden war es wahrscheinlich die Italiener, dann war es das Pfund, dann war es der US-Dollar. Und jetzt die Frage eigentlich, ich meine, der US-Dollar hatte schon vorher seine Schwächen, das Bretton Woods-System ist schon lange nicht mehr funktionsfähig, keine Goldbindung mehr. Wir haben jetzt im Prinzip die Situation, dass wir eigentlich faktisch eine Ölbindung hatten beim Dollar, das war der Petrodollar, der im Prinzip das sichergestellt hat. Was ist denn die Lehre aus solchen Konflikten bezüglich der Weltwährungsordnung? Also werden wir am Ende nicht nur mit noch größeren Notenbankbilanzen dastehen, sondern eben auch mit einer anderen Weltordnung der Währungen?
Das ist eine sehr gute Frage, die natürlich auch während der Finanzkrise, während der Corona-Krise, während dieser Schockevents regelmäßig gestellt wird. Ich habe in meiner Arbeit also vier verschiedene Ansätze präsentiert, um den sicheren Hafen in der globalen Wirtschaft über Jahrhunderte zu definieren. Es gibt verschiedene Ansätze unter Historikern, unter Volkswirtschaftlern, die sichere Währung oder den sicheren Hafen per se zu definieren. Man kann sagen, der Emittent, der mit den niedrigsten Zinsen seine Staatsanleihen auf dem freien Markt emittiert, ist per Definition der sichere Hafen, weil also Anleger gewillt sind, mit dem niedrigsten Coupon in diese Anleihen zu investieren. Man kann aber auch sagen, man nimmt die Währung mit der niedrigsten Standard Deviation, also mit der niedrigsten Volatilität, wo es also keine massiven Abwertungen, keine Währungskrisen gab, wo man also die Sicherheit hat als Anleger, dass man den investierten Nominalbetrag auch nach Jahren, nach Jahrzehnten tatsächlich in realer Währung zurückerhält, wenn man es dann wieder redenominiert und abzieht. Das ist eine sehr gute Definition, mit die plausibelste über den sehr, sehr langen Zeitraum. Was wir hier sehen, ist, dass sich innerhalb der entwickelten Volkswirtschaften, dass es da schon eine gewisse Dynamik gibt. Also dass kleine Volkswirtschaften wie die Republik Venedig, die kein großes Militär hat wie Frankreich, die also nicht vergleichbar ist mit der demografischen Power, die jetzt historisch gesehen Frankreich oder Deutschland aufbringen konnte. Die haben es aber geschafft, zur Leitwährung der Welt zu werden über lange, lange Zeit. Warum? Weil sie es geschafft haben, über Jahre, Jahrzehnte Glaubwürdigkeit aufzubauen. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Asset, das überhaupt ein Markt und eine Volkswirtschaft aufbauen kann, ist einfach Vertrauen, Glaubwürdigkeit. Dass nicht Vermögenswerte eingezogen werden durch die staatlichen Behörden, dass man also sein Geld zurückkriegt, dass also die privaten Vermögenswerte geschützt sind. Diese Attribute sind also historisch gesehen wichtiger als kurzfristige fiskalische Ausschläge, kurzfristige Handelsvolatilität, kurzfristige demografische Schocks oder solche. Also Vertrauen ist mit das Wichtigste. Und es gibt eine große Literatur, die das zusammenfasst in der sogenannten Institutional Economics. Also es haben zwei Wissenschaftler den Nobelpreis vor Jahren bekommen. Douglas North und Barry Weingast haben ein berühmtes Paper geschrieben im Journal of Economic History, in dem sie zum ersten Mal gesagt haben, warum ist England zum sicheren Hafen der Welt geworden im 17. Jahrhundert? Warum ist das passiert? Wegen der Glorious Revolution, wegen des Parlaments, das gegründet worden ist im späten 17. Jahrhundert. Der König wurde abgesetzt. Es wurde eine Checks and Balances, also es wurde eine Credible, sie nennen es Credible Commitment. Also zwischen den Anlegern und zwischen den staatlichen Autoritäten wurde ein glaubwürdiger Vertrag geschlossen, wo also beide Seiten eingeschränkt wurden über Institutionen und über die Bank of England. Und das hat darin resultiert, dass England für fast 200 Jahre lang der sichere Hafen der Welt. Solange diese Institutionen, diese grundsätzlichen Checks and Balances, diese grundsätzlichen Credible Commitments nicht verletzt werden, sind diese sicheren Häfen sehr, sehr langlebig.
Aber die USA haben es dann doch abgelöst. Die USA haben die Briten dann doch abgelöst, dann spätestens am Zweiten Weltkrieg.
Ja, man kann immer noch sagen, also per se ist das britische Pfund keine unsichere Währung, wenn man es global betrachtet. Sicherheit ist immer ein relativer Begriff und kein absoluter Begriff. Insofern, wenn ich nach England gehe, habe ich auch die absolute Sicherheit, würde ich behaupten, dass mir meine privaten Vermögenswerte nicht entzogen werden. Und man kann durchaus in dem Sinne, der Unterschied zwischen dem Dollar und dem Pfund ist nicht so sehr in der Glaubwürdigkeit in dem Sinne, sondern in der Liquidität begründet.
Aber wir philosophieren so ein bisschen und keiner wird in den Podcast ein paar Jahren vorspielen und wird sagen, Mensch, da hast du dich aber geirrt. Also dann höchstens wird man sagen, der Stelter hat dich da in eine falsche Richtung getrieben. Aber jetzt denke ich mal laut, jetzt sage ich mal so, okay, wir haben gerade eben gehört, die Zinsen in den USA sind bei -6, -7, -8%. Also ich habe erstmal ein Vertrauen. Das Vertrauen heißt, dass ich auf jeden Fall weniger Geld zurückbekomme, als ich gezahlt habe. Dann habe ich es zu tun mit einem Land, was seit Jahrzehnten Defizite fährt, in jeder Hinsicht, also Handelsdefizite, Staatsdefizite. Wir haben eine Polarisierung, also ich habe mit Barry Eichengreen gesprochen von Berkeley, der Podcast, den nehme ich an, kommt entweder die Woche vor Ihnen oder die Woche nach Ihnen. Insofern, meine Hörer werden es dann können sich darauf freuen, wenn sie nicht gehört haben. Und er hat unter anderem gesagt, nach dem Motto, na gut, die USA machen Ihnen Sorgen aufgrund der Polarisierung des politischen Systems. Das heißt, dass da eben die Vertrauenswürdigkeit eigentlich unterminiert wird, perspektivisch wäre die Aussage. Und dann haben wir ja jetzt auch ganz konkret im Zuge der Sanktionen was gesehen, was völlig neu war. Nämlich, dass die westlichen Notenbanken gesagt haben, ja, liebe Russen, das ist ja schön und gut, dass ihr Währungsreserven habt, aber die frieren wir mal ein. Und Sie als Historiker wissen das, im Krimkrieg, glaube ich, 1904, 1905 war das, glaube ich, da haben die Briten gegen die Russen den Krieg geführt und trotzdem, obwohl sie Krieg geführt haben, haben die Briten die russischen Gläubiger von Staatsanleihen befriedigt, also im Zinsen gezahlt und umgekehrt haben die Russen den britischen Gläubigern Zinsen gezahlt im Krieg. Und ich glaube, der englische Finanzminister hat gesagt, es kann kein Krieg so schlimm sein, dass man nicht seiner normalen finanziellen Verpflichtung nachkäme, so ungefähr. Und jetzt haben wir plötzlich die Amerikaner, die sagen, liebe Freunde, ja, wir frieren eure Assets ein. Und das ist natürlich schon ein Punkt, weil was wir beide jetzt Vertrauen haben, ist eine Frage. Aber die Notenbanken der Welt, die Chinesen, die gucken und sagen sich nach dem Motto, ja gut, heute sind es die Russen, morgen sind wir es. Also eigentlich ist das nicht etwas, wo wir sagen müssen, eigentlich verstößt, es ist vielleicht populär, das zu machen, aber eigentlich ist das genau das, was man nicht tun sollte, wenn man eine Weltwährung hat, die auf Vertrauen basiert.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich hab den gleichen Gedanken gehabt. Das ist in der Tat, wenn man es indiscriminatory, also ohne wirklich zu unterscheiden, wer ist in der engeren Verantwortlichkeit, wer ist in wirklich einer Position, wo er direkt persönliche Verantwortung tragen kann und trägt für diesen Krieg. Und diese Personen werden ja bisher, das ist ja ein kleiner Kreis, wird sanktioniert. Der normale reiche Russe, sage ich mal, der jetzt nicht zum inneren Führungszirkel Putins gehört, die Kommunikation ist ja, dass diese Leute nach wie vor sicher sind und sich nicht Sorgen machen brauchen. Und auch der Chinese, der nicht unbedingt politische Verantwortung trägt und irgendwie dessen Apartment in Vancouver oder in Ontario wird nicht konfisziert. Insofern ist es ein Unterschied, weil während des Ersten Weltkrieges, Sie wissen ja, wo das Label Made in Germany herkommt, das war ein breiter diskriminierender Handelskrieg und Asset Freeze, der sich also während des Ersten und Zweiten Weltkriegs abgespielt hat. Also es mussten viele deutsch-britische Banken, die also vor dem Ersten Weltkrieg in London existiert haben, Oppenheimer, Salomon, diese Institute, die deutschen Partner mussten ihre Anteile verkaufen während des Ersten Weltkrieges, weil die Bank of England den Firmen mit deutscher Beteiligung keine Rediscounting Operationen mehr angeboten hat. Also die Bank of England hat gesagt, es ist Kriegsausbruch, wir geben Emergency Liquidity à la Walter Badgett, wir intervenieren, aber nur Firmen, bei denen keine Deutschen beteiligt sind. Und da wurde nicht unterschieden zwischen, sind das Buddies von Kaiser Wilhelm II. Oder von wirklich Entscheidungsträgern in der Politik. Das war also ein breiter und Es gab ja auch tatsächlich die groß angelegte Handelsblockade Deutschlands während des Ersten Weltkriegs, wo also viele der Toten während des Ersten Weltkrieges gehen ja auf das Konto von Hunger, weil eben also keine Getreidevorräte über den Seeweg mehr nach Hamburg und in andere deutsche Häfen einlaufen konnten, weil die Briten das ohne Unterschied blockiert hatten. Also insofern ist es im Moment schon noch maßvoller, aber Sie haben absolut recht, dass das genau an das Herz geht, an das Vertrauen, was ich genannt habe, was meiner Meinung nach das zentrale Gut ist, Asset ist, was man schwer messen kann. Finanzhistoriker und Anleger wollen immer alles messen können. Vertrauen kann man schwer messen. Aber es ist wahrscheinlich das Wichtigste, historisch gesehen, wenn man das verliert, dann verliert man den Weltreservestatus. Und wenn man erstmal Vertrauen hat, dann kann es sehr, sehr langlebig sein, aber man kann es in kürzester Zeit verlieren. Und die Venezianer haben es 1509 verloren, weil sie militärisch absolut besiegt worden waren und letztendlich alle ihre Kolonien auf einen Schlag verloren haben. Insofern, Geopolitik kann ein ausschlaggebender Faktor sein, der dieses Vertrauen zerstört.
Was ist Ihr Szenario für die Rest dieses Jahrzehnts jetzt mit dem Krieg? Was sagen Sie? Ist es der Trendbruch? Wir kriegen jetzt doch die Rückkehr zu höheren Zinsen. Inflation haben wir gerade angesprochen. Inflation wahrscheinlich eh. Das hatten wir schon am Anfang des Gesprächs gesehen. Laufen wir auf eine neue Weltordnung zu, was das Weltfinanzsystem betrifft? Ist das der Strukturbruch oder sagen Sie nein? Eigentlich im Kern ist es höchstens eine weitere Verstärkung der schon bestehenden Tendenzen zu tiefen Zinsen, Überersparnis etc. etc.
Also es ist immer riskant, solche Prognosen abzugeben. Aber ich bin im Moment noch der Meinung, dass wir nicht vor einem fundamentalen Bruch des Finanzsystems stehen, so wie wir es 1914 erlebt haben, so wie wir es, ich habe 1509 genannt. Man hat einige dieser großen Brüche, die kann man statistisch messen, die kann man aber auch in Augenzeugenberichten über die Jahrhunderte ist es immer klar, wann solche großen Brüche eigentlich sich vollziehen. Im Nachblick ist es immer sehr klar, es ist sehr eindeutig, wann wirklich die großen Brüche waren. Und wirklich, was Ende Februar passiert ist, war eigentlich eine der wichtigsten Indikatoren meinerseits, dass eben die internationale Anlegergemeinschaft hat dem Westen das Vertrauen ausgesprochen, indem beim großen Schockmoment, wo es viele noch nicht erwartet haben, dass es zu diesem Krieg kommt, und intuitiv die Leute entscheiden mussten, wem gebe ich mein Vertrauen, welcher Seite, haben die meisten Anleger weltweit, inklusive Chinesen, inklusive andere Emerging Markets, haben intuitiv nach wie vor gesagt, das Vertrauen ist im Westen, da parke ich mein Geld, da lege ich meine Rubelwerte stattdessen an und ziehe sie aus den Krisenregionen ab, ich stecke sie in amerikanische Staatsanleihen. Ich bin absolut auf Ihrer Seite, wenn Sie sagen, es gibt viele besorgniserregende Tendenzen. Ich war auch immer der Meinung, dass zu leichtfertig mit gewissen fiskalischen und monetären Operationen umgegangen wird, dass viel zu schnell auf den Emergency-Button gedrückt wird und riesige riesige fiskalische Volumina bereitgestellt werden. Das muss nicht sein, denn wir verlieren die Perspektive für die wirklich großen Momente, wo wir es brauchten und für die wirklich gefährlichen Momente, wo wir wirklich solche Fazilitäten, wo wir wirklich solche Einrichtungen brauchen, die werden abgenutzt und die sind nicht mehr effektiv, wenn man sie ständig einsetzt. Und das haben wir so ein bisschen in den letzten 20 Jahren, da ist völlig die Perspektive verloren gegangen. Erst mit der Finanzkrise, dann mit Covid und mit anderen Operationen. Da bin ich sehr, sehr kritisch. Nichtsdestotrotz, im Moment haben wir noch genug Pulver in der Reserve, würde ich denken, dass wir, also Sie haben nach dem nächsten Jahrzehnt gefragt, im nächsten Jahrzehnt jedenfalls sehe ich noch nicht den großen Bruch, den wir in der Vergangenheit mehrmals gesehen haben.
Herr Schmelzing, vielen herzlichen Dank für diesen Ausblick, für das Gespräch. Ich fand es wieder immer sehr, sehr spannend. Herzliche Grüße in die USA.
Herzlichen Dank.
Und ja, wir bleiben in Kontakt. Vielleicht gibt es die Gelegenheit in Zukunft, wenn Sie Ihre Arbeit fertig gemacht haben, das nochmal zu vertiefen.
Herzlichen Dank und viele Grüße an die Hörer nach Deutschland und an Sie nach Berlin.
Vielen Dank.
Sie wollen genau wissen, was mit Ihrer Geldanlage passiert. Selbstständig investieren ist Ihnen aber zu aufwendig und komplex. dann sind Sie bei Seed-In richtig. Seed-In bietet Ihnen eine ausgezeichnete, individuelle, fondsgebundene Vermögensanlage unter Berücksichtigung Ihres Risikoprofils mit einem Team von Investment-Experten im Rücken. Die Studie Nachhaltig investieren des Wirtschaftsmagazins Kapital bestätigt das im November 2021 nicht nur mit 5 Sternen. Seed-In erreicht mit 80 Punkten die Höchstnote und ist als Testsieger der Top-Robo-Advisor für nachhaltige Geldanlage. Sie möchten mehr darüber erfahren? Unter seed.in finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Sie können sich direkt und ganz unverbindlich einen Anlagevorschlag erstellen lassen. Einfach online von zu Hause, täglich rund um die Uhr. Und wenn Sie dazu noch gerne ein ausführliches Anlagegespräch hätten, dann steht Ihnen, telefonisch oder persönlich, ein Anlageberater von Hauck Aufhäuser Lampe zur Verfügung. Individuell, professionell, nachhaltig, schon ab 25.000 Euro. Seed-In, das ist die neue digitale Form der Geldanlage.
Mittlerweile gibt es übrigens erste Schätzungen zu den Schäden in der Ukraine. Laut einer Analyse der Kiew School of Economics übersteigt der physische Schaden, also Straßenschäden, Brücken, die kaputt sind, Häfen, die kaputt sind, Eisenbahn, Infrastruktur, die beschädigt ist, schon heute ungefähr 68 Milliarden US-Dollar, was einem Drittel des Bruttoinlandsproduktes der Ukraine im vergangenen Jahr entspricht. Diese Zahlen sind naturgemäß nur unvollständig. Hinzu kommen wirtschaftliche Verluste, eben die Zerstörung von Nutztieren und Ernten, die schrumpfende Erwerbsbevölkerung, also die Flucht der Menschen nach Westen, führt natürlich zu einem ökonomischen Schaden, sodass in Summe gesagt wird, dass die Verluste am Ende wahrscheinlich bei dem 2,8- bis 3-fachen des Bruttoinlandsproduktes des vergangenen Jahres liegen werden. Zum Vergleich, Syrien erlitt wirtschaftliche Verluste von ungefähr 440 Milliarden US-Dollar, was dem 1,5-fachen seines Vorkriegs-Bruttoinlandsproduktes entspricht. In Summe ist das alles sehr dramatisch und sehr traurig. Fazit: Die neue Ära, in der wir uns befinden, ist eine, in der Geopolitik und lokale Prioritäten bedeutsamer werden, in der die Entscheidungsfindung mehr politischer Natur wird als wirtschaftlicher Natur und die Politiker werden natürlich die Entscheidungen treffen, ohne unbedingt deren Auswirkungen auf die Wirtschaft zu berücksichtigen. Ermutigt werden sie dabei durch die letzten 2 Jahrzehnte, in denen man, in Anführungsstrichen, erfolgreich, Anführungsstriche Ende, mit Gelddrucken die Illusion aufrechterhalten hat, dass wir wirklich Wohlstand haben. Ob das wirklich gut geht, ich bin skeptisch. Womit wir zum Thema Zeitenwende Teil 3 kommen. Die globale Finanzordnung. Ich hatte schon kurz im Gespräch mit Paul Schmelzinger angesprochen, was passiert mit dem Dollar, wird der Dollar die Dominanz halten können? Er war ja sehr optimistisch. Aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was es denn bedeuten würde, wenn die Dominanz des Dollars in der Tat gebrochen würde. Denn Ausgangspunkt des Ganzen war ja bekanntlich die Entscheidung des Westens, als eine der wesentlichen Sanktionen, die russischen Währungsreserven einzufrieren. Das war eine Entscheidung von weitreichender Bedeutung. Ende Januar verfügte Russland über Devisenreserven im Wert von 469 Milliarden Dollar. Mit diesen kann das Land nun herzlich wenig anfangen. Diese Aktion ist aber eben nicht nur für Russland von Bedeutung, sondern es ist ein Signal an die Welt. Es ist, die Financial Times titelte es so, die gezielte Demonetisierung der am stärksten globalisierten Währungen der Welt. Und das hat große Auswirkungen. In dem Artikel begrüßt der Chefökonom der Financial Times, Martin Wolf, die Sanktionen, diskutiert aber die Folgen. Zunächst hält er fest:
Geld ist ein öffentliches Gut, ein globales Geld, eines, auf das sich die Menschen bei ihren grenzüberschreitenden Transaktionen und Investitionsentscheidungen verlassen, ist ein globales öffentliches Gut. Aber die Anbieter dieses öffentlichen Gutes sind nationale Regierungen. Im dritten Quartal 2021 waren 59% der weltweiten Devisenreserven in Dollar denominiert, weitere 20% in Euro, 6% in Yen und 5% in Pfund Sterling. Chinas Renminbi machte weniger als 3% der weltweiten Reserven aus. nützliche Gelder sind die von offenen Volkswirtschaften mit liquiden Finanzmärkten, Währungsstabilität und Rechtsstaatlichkeit. Nutzt man diese Währungen als Waffe, untergräbt man genau diese Eigenschaften für jeden Inhaber, der befürchtet, ins Visier genommen zu werden. Sanktionen gegen Russlands Zentralwährungsbank sind ein Schock. Wer, fragen sich die Regierungen, ist der Nächste? Was bedeutet das für unsere Souveränität?
Was zu seiner entscheidenden Schlussfolgerung führt.
Die Verwendung von Währungen als Waffen wird die Weltwirtschaft zersplittern und sie weniger effizient machen. Vor allem könnte der Einsatz dieser Waffen dem Westen selbst schaden. Der Rest der Welt wird es eilig haben, Wege zu finden, Werte zu handeln und aufzubewahren, die die Währungen und Finanzmärkte der USA und ihrer Verbündeten umgehen.
Wolf ist skeptisch, dass es bald eine echte Alternative zum US-Dollar gibt. Private Währungen wie Bitcoin sind noch zu unbedeutend, einfach zu klein, gibt nicht genug davon. Warengeld wie Gold ist zu kompliziert bei Transaktionen. Und eine globale Fiat-Währung, so etwas Ähnliches wie die Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds, sind für ihn unvorstellbar, einfach deshalb, weil er keine Chance sieht, dass sich die Welt auf eine solche globale Währung einigen würde. Bleibt China. Und China ist zwar ein beeindruckender Konkurrent der USA, wie Wolf festhält, aber das Finanzsystem Chinas ist immer noch relativ unterentwickelt, die Währung ist nicht voll konvertierbar und vor allem fehlt es dem Land an einem glaubhaften Eigentumsschutz und einem geordneten Rechtsstaat. So kommt Martin Wolf zu seinem Fazit.
Heute verleiht die überwältigende Dominanz der USA und ihrer Verbündeten im globalen Finanzwesen, ein Produkt ihrer gesamten wirtschaftlichen Größe und ihrer offenen Finanzmärkte, ihren Währungen eine beherrschende Stellung. Heute gibt es für die meisten globalen Währungsfunktionen keine glaubwürdige Alternative. Langfristig könnte China jedoch in der Lage sein, einen ummauerten Garten für die Verwendung seiner Währung durch diejenigen zu schaffen, die ihm am nächsten stehen. Was entstehen könnte, sind zwei Geldsysteme, ein westliches und ein chinesisches, die auf unterschiedliche Weise funktionieren und sich unangenehm überschneiden.
Diese Zweiteilung der Geldsysteme, das wäre eine Zeitenwende, deren Auswirkungen wir uns gar nicht vorstellen können. Vor 50 Jahren endete die Ära von Bretton Woods. Ich erinnere hierzu an den Podcast 91 vom 15. August 2021, wo ich mit William White genau über diese 50 Jahre diskutiere. Seither leben wir in einer Welt, in der die ursprüngliche Golddeckung durch eine implizite Öldeckung abgelöst wurde. Die Amerikaner hatten damals nämlich große Angst, dass nach dem Wegfall der Goldbindung der US-Dollar seinen Status als Weltleitwährung verlieren würde. Um das zu verhindern, wurde William Simon auf eine Mission geschickt.
Im Juli 1974 reisten William Simon, der neu ernannte US-Finanzminister, und sein Stellvertreter Gary Parsky 2 Wochen durch Europa und den Nahen Osten. In diesem Jahr hatte die Ölkrise zugeschlagen. Die Inflation stieg, der Aktienmarkt stürzte ab und die US-Wirtschaft geriet ins Trudeln. Offiziell wurde Simons Reise als Höflichkeitsbesuch angekündigt, voll mit den üblichen Meet and Greets und Abendbanketten. Aber die eigentliche Mission, die innerhalb des inneren Zirkels von Präsident Richard Nixon streng vertraulich behandelt wurde, sollte während eines 4-tägigen Aufenthalts in der Küstenstadt Jeddah in Saudi-Arabien stattfinden. Das Ziel, Rohöl als Wirtschaftswaffe zu neutralisieren und einen Weg zu finden, ein feindliches Königreich davon zu überzeugen, Amerikas wachsendes Defizit mit seinem neu entdeckten Petrodollarreichtum zu finanzieren. US-Präsident Nixon hatte zuvor klar gemacht, dass sie auf keinen Fall mit leeren Händen zurückkommen durften. Ein Scheitern würde nicht nur die finanzielle Gesundheit Amerikas gefährden, sondern könnte der Sowjetunion auch die Möglichkeit geben, weiter in die arabische Welt vorzudringen. Die Grundidee war bestechend einfach. Die USA würden Öl aus Saudi-Arabien kaufen und dem Königreich militärische Hilfe und Ausrüstung zur Verfügung stellen. Im Gegenzug würden die Saudis Milliarden ihrer Petrodollar-Einnahmen zurück in Staatsanleihen stecken und Amerikas Ausgaben finanzieren. Die Vereinbarung machte das Königreich zu einem der größten ausländischen Gläubiger Amerikas und sicherte die Dominanz des Dollars im weltweiten Ölhandel und damit als Weltleitwährung.
Wir kamen so also zu einer neuen Weltfinanzordnung, die in den USA zweifellos sehr genutzt hat und bis heute funktioniert. Zum einen sorgte das Abkommen für eine fast grenzenlose Nachfrage nach Dollars von allen ölimportierenden Nationen und es verlangt auch von den USA, immer mehr Dollar zur Verfügung zu stellen. Dazu konnten sie immer mehr Defizite fahren, staatliche, aber auch Außenhandelsdefizite, und sich im Prinzip in der Welt kaufen, was sie wollten, und das bezahlen mit frisch geschaffenen US-Dollar. Das war im Prinzip die Fortsetzung der Politik von Bretton Woods, nur konnten die anderen Nationen nicht mehr, wie Charles de Gaulle es getan hat, Gold verlangen. Was sie aber erwarten konnten, das war der implizite Teil dieses Deals, war, dass ihre Anlage in US Treasuries in Öl gerechnet ihre Kaufkraft behalten würde. Und so schwankte der Ölpreis in der Tat die ersten 20 Jahre in einer engen Bandbreite zwischen 15 und 30 Dollar, je nachdem, wie die Konjunktur in den USA lief. Erst mit der Finanzkrise und vor allem mit der deutlich stärkeren Bedeutung Chinas als Nachfrage nach Öl hat sich diese Beziehung geändert und der Dollar hat gegenüber dem Öl deutlich abgewertet. Trotzdem hat der US-Dollar bis heute seine dominierende Stellung behalten. Laut einer vom IWF im Jahr 2020 veröffentlichten Studie lauten mehr als die Hälfte der nicht-amerikanischen und der nicht-EU-Exporte auf Dollar. Das heißt, die Welt rechnet in Dollar. Und in einigen asiatischen Schwellenländern und in Lateinamerika liegt der Anteil sogar bei 75 bis fast 100%. Und jetzt kann es trotzdem sein, dass wir, wie Martin Wolf diskutiert hat, getrieben durch die Sanktionen gegen Russland, in eine neue Welt kommen. Denn der Westen hat Russland gesagt, dass die Devisenreserven nicht mehr länger Geld sind. Und das ist rückblickend wahrscheinlich genauso bedeutsam, wie als Nixon gesagt hat, ihr bekommt für die Dollar kein Gold mehr. Und jede Zentralbank wird sich jetzt überlegen, das Geld woanders anzulegen. Es gibt jetzt schon Indikatoren. Indien verhandelt mit Russland darüber, zukünftig Importe mit Rubel zu bezahlen. Also im Prinzip eine direkte Bezahlung von Rupien in Rubel zu ermöglichen, umgekehrt, und auf diese Art und Weise im Prinzip den US-Dollar zu umgehen. Saudi-Arabien, das Königreich, welches ja den ursprünglichen Status des US-Dollars überhaupt erst ermöglicht hat durch den Deal in den 70er Jahren, ist laut Wall Street Journal in intensivem Gespräch mit China, künftig die Ölverkäufe an die Volksrepublik mit chinesischen Yuan abzuwickeln. Vergessen wir nicht, China kauft bereits ungefähr 25% der saudischen Ölexporte und China hat in den letzten Jahren alles daran gesetzt, die Verbindung zum Königreich Saudi-Arabien zu intensivieren. Das geht sogar hin bis zu ersten Waffenlieferungen. China ist ohnehin dabei, sich von USA unabhängiger zu machen. Ich erinnere an das bereits im Podcast diskutierte grenzüberschreitende Zahlungssystem als Alternative zu SWIFT, was die Chinesen aufgebaut haben, das sogenannte CIPS. CIPS ist zwar noch deutlich kleiner, aber es ist bereits jetzt absehbar, dass es ein wichtiger Bestandteil sein wird für Russland, um die Sanktionen zu umgehen. Für mich bedeutet das, dass die Welt der zwei Geldsysteme, von der Martin Wolf in der FT geschrieben hat, nicht von der Hand zu weisen ist. Und das hätte erhebliche Folgen für die Weltwirtschaft. Wir haben zwei Währungskreise. Wir haben Rohstoffe, die gegen Dollar verkauft werden. Und wir haben Rohstoffe, die gegen Yuan verkauft werden. Wir werden Notenbanken haben, die sich gut überlegen, wie sie ihr Geld anlegen. Die Alternative zu Währungsreserven sind Rohstoffe und Gold. Also man kann im Prinzip hingehen und kann sagen, ich habe einen Überschuss, ich kaufe damit Kupfer und lege mir das ins Lager. Das ist allemal besser, als dafür Dollar oder anderes zu halten. Natürlich kann man auch Gold kaufen. Denken wir es weiter durch. Wenn wir weniger Handel haben, der in Dollar durchgeführt wird, führt es zu weniger Käufen von US-Staatsanleihen durch ausländische Notenbanken. Das bedeutet steigende Zinsen in den USA. Das bedeutet entweder, dass der Staat in den USA mehr sparen muss, also weniger Defizite fahren kann, oder aber, dass die US-Notenbank noch mehr als bisher zum Finanzier der Staatsdefizite wird. Das Ganze bedeutet übrigens auch perspektivisch nicht unmittelbar einen schwächeren Dollar. Einfach deshalb, weil wir weniger Dollar brauchen, um unsere Einkäufe zu bezahlen. Die US-Regierung dürfte das übrigens mittlerweile sogar schon wollen, denn vergessen wir nicht, das Spiegelbild zu den Defiziten hat natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Verlagerung von Produktion aus den USA stattgefunden. Das hatten wir schon diskutiert beim Thema Bretton Woods und letztlich hat sich das in den letzten Jahren fortgesetzt. Und das will man ja nicht. Man möchte ja in Zukunft weniger abhängig sein von China. Man möchte ja generell weniger abhängig sein von Importen. Und das trifft China, das trifft aber eben auch Länder wie Deutschland, die sehr abhängig sind von Exporten. Auch das ist übrigens wiederum das Gegenteil des deflationären Impulses der letzten Jahrzehnte. Wie gesagt, das Ganze ist nur ein Szenario und es ist nicht das erste Mal, dass die Totenglocke für die Rolle des US-Dollars im Weltfinanzsystem geschlagen wird. Die Risiken für eine solche Entwicklung waren allerdings auch noch nie so hoch wie heute. Tja, was bedeutet das Ganze für Deutschland? Wie immer habe ich meine Gedanken dazu in der aktuellen Kolumne für das Handelsblatt zusammengefasst. Schauen wir zurück. Finanzkrise, Eurokrise, Corona-Schock. Wann immer wir in den letzten Jahren eine Krise hatten, hat unsere Politik auf dieselbe Art und Weise reagiert. Sie hat das staatliche Füllhorn geöffnet und verbunden meistens noch mit den Worten, ein reiches Land wie Deutschland kann sich das ja leisten, irgendwelche Transferzahlungen geleistet und hat im Prinzip auf diese Art und Weise die Probleme kaschiert. Und wir kennen die Schäden dieser Vorgehensweise. Ich meine, es war nicht nur in Deutschland so, sondern in ganz Europa. Wir wissen, wir haben eine Zombifizierung der Wirtschaft. Wir wissen, dass das billige Geld dazu beigetragen hat, dass die Immobilienpreise stark gestiegen sind und dass damit auch die Vermögensungleichheit deutlich zugenommen hat. Das Hauptproblem ist meines Erachtens, unsere Politiker denken immer noch, dass es genügt, einfach mehr Schulden zu machen, mehr Geld auszugeben, um die Probleme zu lösen. Aber die Zeitenwende, die wir in diesem Podcast diskutiert haben, ist schon sehr grundlegend und die kann schon zu einer Existenzfrage für unseren Wohlstand werden in Deutschland. Wir hatten ein Geschäftsmodell, was in den letzten Jahren sehr gut funktioniert hat. Wir hatten Zugang zu Energie und Rohstoffen, das war gesichert, das war günstig, gut, es war nicht so günstig, wie es jetzt sein können aufgrund der Energiewende. Wir hatten Globalisierung, von der Globalisierung hat sicherlich kein Land so viel profitiert wie wir. Wir hatten einen massiven Schub an Nachfrage nach Maschinen und Anlagen aus Deutschland. Und sobald die Leute etwas mehr Geld verdient haben, gönnten sie sich auch ein deutsches Auto als Statussymbol. Wir hatten die demografische Entwicklung in Deutschland und Europa, die den Lohndruck gedämpft hat, die Inflation und Zinsen gedämpft hat. Und wir hatten die Politik der EZB, die den Euro gezielt geschwächt hat, was natürlich für ein Land wie Deutschland, weil es exportabhängig ist, entsprechend positiv wirkt und den Export nochmal zusätzlich befeuert hat. Und die Politik hat nichts getan. Wir wissen das, die Politik in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich darauf konzentriert, den Wohlstand zu verteilen und dabei dringend nötige Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Bildung unterlassen. Und nun kommen diese ganzen Änderungen. Wir brauchen eine Antwort auf diese Änderungen, die ich schon im Podcast jetzt ausführlich gesagt habe und nicht mehr wiederholen möchte. Wir müssen nämlich erkennen, dass diese Änderungen letztlich den industriellen Kern Deutschlands massiv gefährden. Und vergessen wir nicht, dieser ist die Basis unseres Wohlstands. Und da gibt es einige, die sagen, nach dem ist nicht so schlimm, dann haben wir halt den Wandel. Ich habe auch bei Twitter gelesen, Ökonomen, die sagen, naja gut, wenn die BASF die hohen Energiepreise nicht tragen kann, naja gut, dann ist es eben Historie, dann hat es auch nichts mehr in Deutschland verloren. Und das halte ich halt für ganz gemein gefährlich. Denn wenn man eine Pleite hat von einem Restaurant beispielsweise im Zuge der Corona-Krise, dann kann man sagen, es ist sehr traurig für den Betreiber, aber letztlich ist es volkswirtschaftlich irrelevant, weil da macht halt jemand anderes wieder ein Restaurant auf. Das ist anders bei der Industrie. Wenn die Industrie erstmal weg ist, wenn die Firmen pleite sind, wenn die Standorte verlagert sind, dann kommen die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung nicht mehr nach Deutschland zurück. Und staatliche Transfers, egal wie man das nennen möchte, mit Transformationsfonds und Ähnlichem, was die Bundesregierung da so alles so plant, da kann man das zwar kreativ benennen, aber diese Transfers können diesen Verlust niemals ausgleichen. Im Gegenteil, sie schwächen den Standort zusätzlich, weil sie natürlich auch irgendwoher bezahlt werden müssen. Und deshalb wäre meine dringende Bitte am Ende dieses Podcasts an die Politik, an die Politiker, die das hören, die wir jetzt durchgehalten haben in diesem langen Podcast, dass wir bitte nicht wieder wie in den letzten 20 Jahren planlos in diese Krise stolpern, durch diese Krise stolpern und auf die Wirkung von viel Steuergeld und Transfers setzen, sondern dass wir uns überlegen, was unsere wirtschaftspolitische Strategie ist. Wie stellen wir sicher, dass energieintensive Industrie auch künftig in Deutschland wettbewerbsfähig ist? Bestand bei der Energiewende noch die Hoffnung, dass der Wirtschaft die Zeit zur Anpassung genügt, wissen wir nun aufgrund dieser ganzen externen Schocks, dass wir diese Zeit nicht mehr haben. Leider, muss ich sagen, spricht nichts dafür, dass unsere Politiker das erfasst haben. Denn wie sonst kann man als Bundeskanzler zu dieser Aussage kommen?
Wir haben unsere Atomkraftwerke. Darüber haben wir aus Gründen, die ich sehr gut und richtig finde, unverändert entschieden, dass wir die auslaufen lassen wollen. Deswegen aber auch ist auch nicht alles vorbereitet für einen Weiterbetrieb. Denn das, was ja gegenwärtig alle feststellen, es gibt ja nicht nur Importe von Kohle, Gas und Öl aus Russland und einigen anderen Ländern. Das gilt ja auch für Kernbrennstäbe und für die nuklearen Ressourcen, die notwendig sind. Das sind Dinge, die vorbereitet und entschieden werden müssen, wo man nicht sagen kann, ich tank mal neu. Das ist, glaube ich, ein technisches Missverständnis eines Atomkraftwerks. Und deshalb ist das kein guter Plan, den Sie da insinuieren.
Die Betreiber haben was ganz anderes gesagt. Die haben nämlich gesagt, es geht. Die haben gesagt, wir können die Brennstoffe organisieren, wir können die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen. Und sich dann als Politiker hinzustellen und das einfach zu behaupten, halte ich für sehr bedauerlich, vorsichtig formuliert. Denn ich finde, wir sollten es probieren. Solange wir glauben, wir können darauf verzichten, vorhandene Energieträger oder Anlagen nicht zu nutzen, solange wir glauben, wir können es uns leisten, die, laut Wall Street Journal, dümmste Energiepolitik der Welt weiter zu betreiben in diesem Umfeld, solange haben wir nicht verstanden, wie existenzbedrohend für unseren Wohlstand die Zeitenwende ist. Ich erinnere daran, ist die Industrie erst einmal weg, bekommen wir sie nicht wieder. Über neuen Industrien haben wir es ja nicht so. Stammen doch alle unsere Schlüsselindustrien noch aus dem Kaiserreich. Das war's für diese Woche. Bleibt mir Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich, Sie am kommenden Sonntag wiederzuhören. Dann mit dem Gespräch mit Barry Eichengreen zum Thema Staatsverschuldung. Ich freue mich auf Sie. Herzliche Grüße. Haben Sie eine gute Zeit, eine gute Woche. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond The Obvious 2.0.